Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Ach, ich muss schon sagen, so rein aus Madridista-Sicht ist das aktuell gar nicht so schlimm. Die letzte Woche war schön ruhig, ne? Ohne Copa konnte man sich zurücklehnen. Es war aus Madridista-Sicht ein perfektes Wochenende mit vielen Patzern der Konkurrenz. Jetzt bin ich in Leipzig, ich freue mich auf eine tolle Zeit und auch viele Fantreffen. Mir haben schon einige geschrieben, die auch hier sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das Alex auch so sieht, ob der das aktuell auch alles so genießt. Aber so ist Fußball, ne? Manchmal freuen sich die einen und die anderen nicht so. Also, moin Alex.
Manchmal freuen sich die einen und manchmal freuen sich... Die anderen nicht. So passt ja aktuell. Also tolles Wochenende für Real Madrid, für den Madridismo, für die Madrilenen und für alle anderen nicht so sehr. Atletico verloren, Girona auf die Mütze bekommen im Topspiel und man dachte sich aus Barca-Sicht vorm Spiel, ich habe auch eine Vorschau mal geschrieben für einen Klienten, das ist die große Chance, Barcas im Meisterschaftsrennen nochmal ranzuschnuppern, so habe ich es, glaube ich, geschrieben. Weil die anderen beiden nehmen sich die Punkte gegenseitig weg und du hast einen Pflichtsieg vor der Brust gegen den Tabellenvorletzten, der auch so auswärts schwach ist. Also da ein bequemer Sieg, ein überzeugender, die anderen spielen vielleicht unentschieden oder je nachdem, wer gewinnt, so oder so der Ausgang gut und dann kannst du hier nochmal ein bisschen Selbstvertrauen tanken. Aber nee, die haben sich selber blamiert und deswegen ist der lachende Gewinner dieses Spieltags natürlich Real Madrid und alle anderen schauen in die Röhre.
Ja, so ein bisschen. Also wir wollen natürlich heute viel über La Liga, über das Wochenende reden. Wir versuchen auch noch ein bisschen die Copa del Rey mit reinzunehmen. Da waren ja in der vergangenen Woche die Halbfinal-Hinspiele, die beiden. Und natürlich, hey, warum bin ich in Leipzig? Champions League ist natürlich mal wieder angesagt. Da sind die beiden Real-Clubs diese Woche im Einsatz. Da werden wir ein bisschen vorausschauen. Und ja, vorab müssen wir natürlich noch ein paar Patrons erwähnen. Uns haben zum Beispiel schon Florian und Lukas geschrieben, ein bisschen Input und wir müssen auch endlich mal ein großes Gracias sagen, was wir die letzten Folgen vergessen haben, an René Wild. Der hat uns anderweitig unterstützt. Ihr könnt uns natürlich auf Patreon unterstützen, ne? Aber René Wild hat einfach mal gemeint, komm, ich will euch mal hier eine Spende zukommen lassen und da sind wir ihm noch ein großes Gracias schuldig, ne Alex?
Ja, absolut. Zweimal verschwitzt, einmal von mir, einmal von dir so ein bisschen vor lauter anderen Dingen. Also großes Gracias, sehr, sehr lieb vom René, sehr, sehr cool. Also wenn ihr uns supporten wollt, die meisten kennen ja Patreon schon, aber es gibt eben auch andere Wege. Schreibt uns da gerne Nachricht, auch wenn ihr ein T-Shirt wollt. Ich glaube, wir haben noch 2-3 im Schrank liegen.
Muss ich mal wieder verschicken.
Hast du noch Tassen?
Sind noch da, das, ne? Ich muss
nur also mal wieder verschicken. Also auch wenn ihr da Bock auf Merchandise habt, gerne uns Bescheid geben über die Social-Media-Kanäle oder privat, ne, mir oder Nils schreiben. Also großes Dankeschön an jeden, der supportet auf jegliche Art und Weise und natürlich an der Stelle an René.
Ja, gilt natürlich auch eben für schon die Bestehenden. Und da haben ja auch schon ein paar geschrieben, die jetzt auch in Leipzig sein werden. Also Pascal ist jetzt unser allererster Patch und der wird jetzt da sein. Den habe ich noch gar nicht kennengelernt, auf den freue ich mich. Marcel hier, Rivera Ramirez wird auch mal dabei sein. Viele von den Fanclubs aus München und Stuttgart habe ich auch schon gehört, von den deutschsprachigen Grada-Fans, René. Also das wird, glaube ich, könnte weiter aus Madridister Sicht eine nette Zeit werden, was jetzt nicht bedeutet, dass Real Madrid da sicher in Leipzig gewinnen wird. Aber einfach so aus Fansicht, so ich glaube, ist es gerade ganz okay. Wobei, wenn man so ein bisschen erstmal vielleicht rückblickend chronologisch diese Folge anfangen, können wir ja ein bisschen mit der Copa del Rey einsteigen. Damit hatte Real Madrid natürlich erstmal nichts mehr zu tun. Aber trotzdem waren die Halbfinal-Hinspiele ja interessant. Wir fangen mal so kurz mit dem ersten an. Da gab es zwischen Mallorca und Real Sociedad ein 0-0. Und ich hatte in der letzten Folge schon so gedacht, ich glaube, da könnte sich La Real die Zähne ausbeißen an Mallorca, dass das Hinspiel wirklich unentschieden ausgeht. Und so war es auch. Also ich glaube, Mallorca hatte die ganze Zeit nichts anderes im Kopf, außer unentschieden, Zeitspiel, Defensive und klar hatte La Real seine Chance. Ich glaube, du hast auch Sadiks 100%ige Chance gesehen, die er versemmelt hat. Aber ja, da kann sich, glaube ich, Mallorca glücklich schätzen, irgendwie noch am Leben zu sein und da ins Rückspiel, ins Anoeta zu fahren mit noch, naja, es ist noch keine Niederlage gewesen, aber das wird jetzt im Rückspiel im Anoeta, glaube ich, dann auch besonders schwierig, wenn du da auch vor allem 120 Minuten verteidigen musst. Mal gucken, was das noch gibt.
Ja, oder? Mich hat das 0-0 überhaupt nicht überrascht. Ich habe im Talk und Tipps Podcast hatten wir eine Sonderfolge letzte Woche und hatten unter anderem das Spiel besprochen und ich habe unentschieden getippt, weil ich mir dachte, 0-0 oder 1-1 in dem Hinspiel, das klingt nach Mallorca. Real Sociedad hat übrigens aktuell auch enorme Probleme, Tore zu schießen. In den letzten 4 Spielen kein einziges Tor geschossen. Also nicht nur das 0-0 in Mallorca, es war jetzt ja kein so schlimmes Ergebnis, weil es das Rückspiel zu Hause gibt, aber jetzt zu Hause gegen Osasuna 0-1 verloren. Auch davor gab es 2 0-0s. Mhm. Also da stockt der Motor etwas. Mhm. Also das Gesamtbild für Real Sociedad aktuell nicht so prickelnd. Ja. Ich habe ja vorhin die Vereine genannt, die kein schönes Wochenende hatten. Ja, natürlich gehört dazu Real Sociedad auch, ne? Die hatte ich nur vergessen. 0-1 gegen Osasuna, genau. Auch. Ganz, ganz schlimmes Resultat für die.
Ja, schlimm, ne? Da hast du halt gemerkt, so ein bisschen diese typische alte Leier bei Real Sociedad, dass irgendwann in der Rückrunde knicken die in der Liga ein bisschen ein oder setzen auch Prioritäten, dass halt die K.O.-Wettbewerbe vielleicht wichtiger sind. Sie sind ja nicht nur noch in der Copa del Rey am Leben, wo es jetzt das Halbfinale gab, sondern auch jetzt Mittwoch geht's nach Paris. Und das ist, da kann ich dann schon verstehen, wenn die Mannschaft so ein bisschen sagt, ah, wir machen mal, vielleicht werden wir hier ein bisschen rotieren. Sie hatten ja auch den einen oder anderen Ausfall die letzten Wochen. Kubo jetzt erst vom Asien-Cup zurück. Der hat übrigens heute bis 2029 verlängert. Starke Nachricht für Larreal. Also da ist es schon ein bisschen verständlich, wenn du hier und da auch mal in der Liga Punkte herschenkst. Aber ja, trotzdem 0-1 gegen Osasuna muss jetzt nicht sein. Aber gut, wenn sie jetzt dafür in Paris für eine Überraschung sorgen können. Weil irgendwie so ein bisschen, um da jetzt schon die erste Champions-League-Vorschau mit reinzunehmen, ich könnte mir vorstellen, dass du da in diesem Duell so ein krasses Duell der Gegensätze hast, also wirklich eine übertriebene Söldnertruppe mit unendlichen Mitteln, die eben noch nicht so zusammengewachsen ist, wo jedes Jahr 10 gehen, 10 neue kommen, jedes Jahr heißt wieder, dieses Mal gewinnen wir die Champions League. Ja, und auf der anderen Seite hast du so eine Mannschaft, wo so viel auf Nachwuchs der Fokus gelegt wird, wo du ein gutes Scouting hast, wo viel ausgebildet mit Geduld wird, wo eben viel ein Equipasso zusammengewachsen ist. Die haben die Copa del Rey zusammen gewonnen und so viele Abgänge gab es da nicht. Klar kommt mal ein Isak, mal ein Sörloth und die gehen dann wieder da. Aber andere können schon theoretisch das Tor machen. Das fehlt aktuell ein bisschen, aber ich traue schon irgendwie Real Sociedad dazu, zumindest auch eklig zu sein. Denn das ist, worauf ich auch hinaus will. Real Sociedad war ja letzte Saison schon die Mannschaft mit den meisten Fouls. Diese Saison hat nur eine Mannschaft mehr Fouls. Du weißt bestimmt, wer. Natürlich.
Natürlich, Bordalas ist back und dementsprechend ist es Recafe. Genau, ja, also zumindest das 0-0, das ich gerade angesprochen habe, weil ja die letzten vier Spiele kein Tor fiel und dreimal Ende ist, glaube ich, 0-0 von Real Sociedad. Das würde ich jetzt natürlich in Paris sofort unterschreiben. Ja. Und ich glaube, viele andere auch. Mhm. Ja, mir fehlt ein bisschen der Glaube, dass es klappen wird. Ich glaube, PSG wird zu Hause zu stark sein. Im Rückspiel mit den Fans im Rücken, ne, wenn sie da brennen in dem K.O.-Spiel, da können sie jeden an die Wand rennen und kämpfen und auch toll Fußball spielen, Real Sociedad. Aber ich hoffe, das Hinspielresultat lässt noch Chancen fürs Rückspiel übrig. Ich sag's mal so. Also von daher, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, Paris gewinnt das. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Real Sociedad aktuell, weil die Form halt einfach jetzt nicht gut ist, ne? Ob sie aktuell gut genug sind. Also bei der Auslosung dachte ich mir, boah, ist das ein geiles Spiel für einen neutralen Fan, toll. Natürlich aus spanischer Sicht bitter, weil es so ein schwerer Gegner ist. Aber ich dachte schon, ja, so ein bisschen 50-50. Aber jetzt, aktuelle Form, das macht mir schon ein bisschen Sorgen, ob PSG nicht eine Nummer zu groß ist.
Ja, da muss dann der Sadik mal die 100%ige machen. Also so viele Chancen wird es natürlich nicht geben. Wie gesagt, die werden eher drauf achten, erstmal die Null halten. Die haben Remiro zurück, der auch ein paar gute Paraden zuletzt wieder gezeigt hat. Und dann, wer weiß, vielleicht geht da 0-0 in Paris oder noch mehr so nach einem Konter. Ich glaube, Kubo und Co. werden schon motiviert sein, aber das so, das erste, was hat man jetzt, Copa-Spiel? Und dann war natürlich noch das andere große Copa-Spiel jetzt im Halbfinale. Und auch da hat man so ein bisschen das Gefühl, oh, vielleicht geht da was, also was heißt, vielleicht geht was für den Athletic-Club bei Atletico, denn die haben ja, was waren das jetzt, 26 Heimspiele nicht mehr verloren. Wettbewerbsübergreifend, saisonübergreifend. Ja, und dann kommt der Athletic Club, spielt ein bisschen wie Atletico. Wie war das? Irgendwie 30% Ballbesitz, wenn überhaupt. Ja, und nehmen einen 1-0-Sieg mit aus dem Metropolitano. Und das gegen die, wie gesagt, in Spanien heimstärkste Mannschaft der Liga. Das war ein Achtungserfolg und ein bisschen auch mit Ansage, weil wir wissen ja, was Athletic und die Copa del Rey, das ist ja wie Sevilla und die Europa League, einfach ein Perfect Match quasi. Also, bitter für Atletico, die hatten ja auch ihre Chancen, 20-9, das Abschlussverhältnis. Aber ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Atletico unbedingt einen Sieg verdient hat. Also wenn das unentschieden ausgeht, sind, glaube ich, alle irgendwie zufrieden. Aber so war halt irgendwie Athletic einmal glücklicher mit dem Elfmeter.
Ja, und das ist das Horrorergebnis für Atletico. Ich hatte ja schon vorher gesagt, das müssen sie gewinnen, das Spiel, weil sie im San Mamés nicht gewinnen werden, glaube ich. Und jetzt hast du es ja nicht mal unentschieden gespielt, sondern auch noch verloren. Das heißt, selbst wenn du irgendwie ein 1-1 über die Zeit bekommst im San Mamés, höchste der Gefühle aus meiner Sicht so ein bisschen, bist du raus. Also von daher der Super-GAU für Atleti. Und ich glaube, also für mich steht, ich will jetzt sagen, steht der erste Finalist fest, das klingt jetzt zu hart, ne? Ja,
aber
das ist schon ein Riesenschritt Richtung Finale, Richtung vielleicht der baskisches Finale, weil ist ja auch ein Finale, das durchaus gewissen Charme hat. Und von daher glaube ich, sie stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass wir eben jenes baskische Finale sehen. Also ich lege mich fest, jetzt schon, ich glaube, Atletico wird beim Athletic Club nicht gewinnen können und dann sind sie raus im Halbfinale.
Ja. Ist dann eben auch eine Sache, wer will's mehr und Athletic will einfach die Copa del Rey mehr als jedes andere. Und ich meine, die waren in den letzten 5 Jahren immer im Halbfinale, auch zweimal Finale, zweimal jedes Mal verloren. Also die sind auch irgendwo jetzt mal fällig, das Ding auch mal zu holen. Und deswegen ist es bitter für Atletico Madrid-Fans natürlich, wenn du jetzt ausgerechnet auf die triffst. Aber ja, das wird schon, glaube ich, unangenehm am 29. Februar das Rückspiel dann in Bilbao, vorher am 27. Februar das Rückspiel in San Sebastian mit Mallorca, also da schauen wir mal. Und wir bleiben ein bisschen bei Atletico. Ich will nicht sagen, dass da jetzt der Wurm mega drin ist oder Mini-Krise, aber irgendwie, sie hatten ja jetzt, klar, das 1-1 in Bernabeu kann man irgendwie als Erfolg verbuchen, ne, später Lucky Punch. Ich bleib trotzdem dabei, da hätten sie eine Niederlage verdient gehabt, weil Real Madrid meiner Meinung nach den Gegner lange unter Kontrolle hatte. Es geht 1-1 aus am Ende. Okay, dann verlierst du zu Hause gegen den Athletic Club. Und jetzt auch verlierst du gegen eine Mannschaft, die, ich weiß nicht, wann Sevilla das letzte Mal gewonnen hat. Also so oft gab es Siege von Sevilla in den letzten Wochen nicht mehr. Und Sevilla gewinnt zu Hause 1-0 gegen Atletico. Das war dann schon auch überraschend. Klar, Atletico ein bisschen Copa-müde, ne? Und gab auch da Chancen auf beiden Seiten, aber Sevilla hat aktuell irgendwie einen, der scheinbar alles, wo alles klappt, das ist Isak Romero, der jetzt im 7. Profi-Einsatz sein 5. Tor erzielt hat. Das ist schon mal eine spektakuläre Bilanz. Der ist, ich glaube, 23 Jahre alt, kommt eben aus der 3. Liga, also von der 2. Mannschaft. Hatte dann auch noch die Latte getroffen in dem Spiel. Also der brennt ohne Ende, der hält gerade Sevilla irgendwie am Leben. Und das ist das ja, was ich seit Wochen sage, von wegen Sevilla setzt zu wenig auf irgendwie Eigengewächse. Da sind auch zu viele Söldner dabei oder Leute, die nicht mehr ganz so viel brennen für den Verein. Und jetzt so ein Isak Romero bringt da schon ordentlich Schwung mit. Und das hat sogar das große Atletico zu spüren bekommen.
Ja, und hochverdienter Sieg fand ich für Sevilla. Also das war für mich, wir hatten natürlich noch zwei andere große Partidassos, aber für mich sogar so ein bisschen das Partidasso schlechthin an diesem Spieltag. Und ja, aus Sevilla-Sicht auf jeden Fall das Partidasso für sie selbst in dieser Saison. Ich würde sogar sagen, Sevillas bestes Saisonspiel bisher. Haben mir wirklich so gut gefallen. Sie hätten ja auch 2 oder 3-0, finde ich, zur Halbzeit schon führen müssen. Ne? Romero, der das 1-0 geschossen hat, der dann aus 3 Metern oder was es war, Oblak angeköpft, der muss natürlich auch rein. Dann gab es ja noch den Lattentreffer. Also ich fand Sevilla richtig gut gegen den Ball, waren sie endlich mal bissig und nicht so nachlässig in der letzten Kette, haben sich in alles reingehauen. Ocampos ist wieder gelaufen, wie als wenn sein Leben davon abhängt und hatte auch viele gute Szenen. Also ich fand Sevilla richtig, richtig klasse. Das war wirklich ein sehr, sehr mutmachender Auftritt gegen, du hast es angesprochen und da bin ich voll bei dir, ein müde wirkendes Atletico. Und das ist ja auch ganz ehrlich völlig nachvollziehbar. Ne? Die haben jetzt, glaube ich, mit einer Ausnahme einer Woche durchgängig englische Wochen in diesem Jahr gehabt. Weil sie ja ständig, ne, Super Copa mussten sie ran, dann war Copa del Rey, dann sind sie ja weitergekommen gegen Real, dann gegen Sevilla wieder, dann beim Athletic Club oder gegen den Athletic Club und dazwischen La Liga. Also das ist auch irgendwo verständlich, dass denen so ein bisschen aktuell der Saft ausgeht. Dem wird es jetzt mal gut tun, ein bisschen durchschnaufen zu können. Und es war auch eine schwere Woche, ne? Du hast jetzt in der Folge bei Real Madrid gespielt, gegen Bilbao zu Hause und in Sevilla. Also das ist auch eine knackige Woche und keines davon gewonnen. Nur ein Tor gespielt, 2x 0-1 verloren. Also Krise ist das falsche Wort, aber ja, den ist jetzt ein bisschen, ja, der Tank ist ein bisschen leer bei Atleti, ne?
Ja, merkt man schon. Und wobei bei Atletico aktuell so ein bisschen auch so irgendwie eine Auswärtsschwäche dazukommt. Ich glaube, das war jetzt schon in der Liga die 6. Auswärtsniederlage. Da sind sie in der Tabelle auch nur auf Platz 8. Und in der Liga haben sie jetzt noch zumindest im Bernabeu da den Punkt mitgenommen. Auch wie gesagt, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Also da irgendwie auf der einen Seite die Heimstärke, aber dann irgendwie auswärts gibt es dann doch öfter mal den Schlendrian drin. Und das, obwohl es eigentlich nicht so mega viele Ausfälle in der Mannschaft gibt. Also Griezmann, Morata spielen ja eine Riesensaison. Und da kommt jetzt Morata dazu. Der wurde jetzt verletzt aus ausgewechselt gegen Sevilla. Und was lese ich hier? Knochenprellung und Verstauchung des inneren Außenbändes. Der wird wohl jetzt auch erstmal seine 6 Wochen rum ausfallen. Der ist da schon auch natürlich nochmal ein Verlust, auch wenn jetzt Memphis Depay in den letzten Wochen, glaube ich, besser in Schwung gekommen ist und dass Simeone mehr Einsatzzeiten bekommen hat, auch mal Startelf-Gelegenheiten. Aber ja, es ist jetzt nicht unbedingt, wo man sagen kann, besonders hoffnungsmachend, wenn jetzt ein wichtiger Spieler, der zweitbeste oder beste Torjäger, sogar Morata, ausfällt bei Atletico, auch im Hinblick dann bald aufs Copa-Rückspiel und nächste Woche natürlich Mailand. Das ist schon nicht ohne. Aber gut, vielleicht nur einfach eine Formdelle. Will ich jetzt nicht groß Atletico kritisieren, eher mal Sevilla loben, weil für die war es der erste Heimsieg seit, jetzt haltet euch fest, seit September wettbewerbsübergreifend haben die im Sanchez-Pizjuan nicht mal gewonnen. Also, und auch da, du hast es schon angemerkt von wegen Ocampos rennt und Acker, da hast du so ein bisschen, der Fokus der Mannschaft ist aktuell wieder nicht ganz so auf, ich mache hier Schickimicki und Tricksen, sondern ein bisschen mehr das normale Fußball-ABC arbeiten, laufen, ackern. Und deswegen, läuft es jetzt bei Sevilla langsam ein bisschen besser. Ich meine, die sind immer noch irgendwo mit unten drin, aber
aber 3 Spiele ungeschlagen, 2 in Folge gewonnen. Also da jetzt durchaus einen kleinen Lauf. Wie gesagt, jetzt auch das eindrucksvoll gewonnen, das Spiel gegen Atleti, weil es auch, wie gesagt, für mich ein hochverdienter Sieg war. Also ich fand Atleti auch, wurde ja teilweise überrannvoll in der ersten Halbzeit. Da hast du wirklich das Gefühl, ich habe die Andalusier überrennen, die Rojiblancos Blancos da. Und deswegen tolle Leistung für Sevilla, hat mich persönlich auch gefreut. Naja, bitter, wenn die da unten ewig noch unten rumkrebsen und noch mehr Abstiegsangst haben. Also es ist immer noch eng, aber jetzt sind schon 6 Punkte Vorsprung. Also Sevilla kann wirklich jetzt ein bisschen durchschnaufen und Atleti hat jetzt eine Woche frei, wenn man so möchte, bis Las Palmas, glaube ich, ist der nächste Gegner. Also kann da auch ein bisschen eine Trainingswoche gut gebrauchen. Ah ja, Formdelle trifft es ganz gut. Und das mit Morata, man hat ja fast schon das Schlimmste befürchtet, ne? Wie der da, ich glaube, er fast geheult hat, auf der Bank geschrien hat vor Schmerz, als irgendein Physio da an seinem Fuß rumzog, ne? Da dachtest du ja, wenn der, so wie das aussieht, die Szene sah ja eigentlich gar nicht so schlimm aus. Also man hatte ja nicht den Eindruck, da wird sonst was kaputt sein, weil er nicht so richtig umgeknickt ist mit dem Fuß, aber immer wenn das Knie betroffen ist, ne, musst du die schlimmsten
hat man schon
Sorgen haben. Aber in dem Fall ja wahrscheinlich nur ein paar Wochen. Also ich glaube, er hat auch getweetet, dass die schlimmsten Befürchtungen sind nicht eingetreten oder irgendwie sowas hat er, glaube ich, geschrieben. Also ein paar Wochen wird er fehlen, auch in wichtigen Spielen, aber immerhin kein Kreuzbandriss oder Meniskus oder sonst was.
Oder noch schlimmer, ja. Okay, das haben wir dafür. Wir hatten bei Sevilla eben kurz angesprochen, von wegen, das war jetzt nicht der erste Sieg in der letzten Zeit. Die hatten jetzt nämlich auch bei Rayo Vallecano gewonnen. Da würde ich jetzt Rayo mit hinzunehmen. Die sind gefühlt ein bisschen, also ich glaube, da kann man sich schon so langsam ein bisschen Sorgen machen. Die sind so ein bisschen irgendwie im freien Fall. Rayo Vallecano hatten jetzt auch bei Mallorca gewonnen. Bei Mallorca, glaube ich, bei diesem Spiel hatten auch viele auf irgendwie Rayo Sieg oder zumindest unentschieden getippt, weil ja Mallorca auch gerade Copa hatte und vielleicht Copa müde ein bisschen ist. Aber irgendwie, Rayo hat nicht mal da einen Punkt mitnehmen können und sind da irgendwie, also in der Rückrunde oder in den letzten 6 Ligaspielen haben sie nur 1 Punkt geholt. Da fehlt so ein bisschen, diese Leichtigkeit, diese Spritzigkeit, auch zu Hause sind sie irgendwie keine Macht mehr. Ich war ja bei den Heimspielen die letzten Jahre dabei, das waren immer große Festspiele, als noch Falcao so richtig seine Form hatte und irgendwie ist da so ein bisschen der Flow, die Magie weggegangen und ich glaube, wenn jetzt als nächstes kommt Real Madrid nach Vallecas, bin gespannt, ob dann Francisco noch da ist. Ich gehe mal davon aus, weil es jetzt noch in der Tabelle okay aussieht, aber auch nur, weil sie einen ganz guten Saisonstart hatten, stehen sie jetzt überhaupt noch auf Platz 14 und das mit, 7 Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Aber muss man sich ein bisschen Sorgen machen, hat auch Florian gefragt, was ist nur mit Rayo los, die sind bald im Abstiegskampf.
Ja, die sind bald im Abstiegskampf, aber am Trainer sägen würde ich jetzt nicht wollen. Formdelle würde ich es jetzt mal nennen. Man weiß es ja, dass die das manchmal haben. Na, letztes Jahr war es ja auch so, dass sie, waren sie nicht Vierter an Weihnachten? Und dann haben sie irgendwie bis in den März oder April nicht mehr gewonnen und dann aber bei Barca gewonnen. Irgendwie so. Also von daher, die haben halt auch manchmal ihre Launen. Mhm. Und das gibt's halt manchmal, dass du 6, 7 oder was auch immer Spiele nicht gewinnst. Aber ich würde mir jetzt nicht allzu große Sorgen machen. Abstand ist ja auch noch, 7 Punkte, glaube ich, auf Cadiz, ne? Ja. Also da mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen. Und vor allem, wenn du jetzt sagst, Real Madrid ist der nächste Gegner, kann man ja immer auch als Motivation nehmen. Da bist du der Underdog, da kannst du nur gewinnen quasi, hast nichts zu verlieren. Mhm. Liegt ja solchen Mannschaften dann auch immer ganz gut, dass sie in solchen Spielen gegen die Großen dann besser performen als selbst gegen kleine Mannschaften. Ne? Das weiß man ja aus der Liga oft von so Mittelklasse und Absteigern. Von daher mache ich mir jetzt da nicht so viel große Sorgen. Aber ja, Formdelle ist es definitiv klar.
Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen, es ist jetzt nicht so, dass sie knapp die Spiele verlieren, wobei jetzt Mallorca war in der 90. Minute, Morici, aber irgendwie da mir fehlt so ein bisschen das, was irgendwie diese Magie, die Issy Polasson und Co. die letzten Jahre auch teilweise ausgestrahlt haben, das ist irgendwie, fehlt gerade ein bisschen, auch sonst ist vielleicht rund um Rayo Vallecano gerade ein bisschen was los. Wir haben ja in La Liga die letzten Jahre gesehen, dass einige Stadien angefasst, umgebaut wurden oder noch umgebaut werden. Da haben ja auch die beiden Sevilla-Clubs schon was angekündigt. Mallorca ist frisch fertig, ne? Bernabéu Camp Nou, logisch. Und da hatte jetzt auch mal der umstrittene Präsident Martin Presa was gesagt, von wegen, sie wollen da jetzt auch mal was machen, von wegen, wären da offen, schauen sich um. Ich glaube, das ist aber mehr nur Palaver, weil der Platz in Vallecas ist sehr begrenzt, da hast du keine Fläche, um irgendwie da einen riesen Tempel hinzubauen. Ihr wisst ja, das ist das Stadion mit dieser einen Wand hinterm Tor, weil da direkt das Wohnhaus ist, also da wirst du nicht umbauen können. Eine neue Fläche irgendwo in der Nähe von Vallecas zu finden, ist auch schwierig. Rayo Vallecano wird jetzt bald 100 Jahre alt, ich glaube im Mai sogar, also da wäre es dann schon mal an der Zeit, irgendwie was Besonderes anzukündigen. Aber ich glaube, da ist Martin Presa, macht mehr Blabla, um irgendwie die Fans zu beruhigen, und ist ja auch nicht unbedingt dafür bekannt, als erstes, wenn er morgens aufwacht, an den Club oder an die Fans des Clubs zu denken, sondern eher an sich. Deswegen würde ich darauf mal noch nicht zugeben. Aber zumindest ist es spannend, dass mal das Wort irgendwie Stadion und Umbau, was auch immer, da in den Mund genommen wurde.
Aber Geld gibt er ja auch nicht aus. Nicht mal für einen Online-Shop, damit man Tickets online kaufen kann im Jahr 2024. Also von daher, wer das nicht macht, der hat auch, glaube ich, kein großes Interesse, dann irgendwie Millionen und Abermillionen für einen Stadionumbau oder gar ein neues Stadion auszugeben. Also Rayo hat ja auch kein Geld. Von daher, glaube ich, war das nur hier mal gute Laune, gut Wetter machen vor Mikrofon. That's it. Also würde mich überraschen, wenn es da größere, konkretere Pläne gäbe, um ehrlich zu sein.
Ja, aber da so in Anführungszeichen schlimm, dass es da der Campo de Vallecas auch ist, mit irgendwie einer ganzen Kurve, nur ein Dixi-Klo und wirklich alt und so weiter, ist schon trotzdem irgendwie noch einen Besuch wert, auch weil drumherum viele Bars sind. Das ist schon auch irgendwo Fußballgeschichte. Und Alex, ich habe gehört, könntest bald mal dein Debüt haben, wenn wir das kurz einschieben wollen.
Können wir kurz einschieben, aber ob das mit dem Debüt klappt, weiß ich nicht. Weil man kommt ja nicht an Karten, ne? Es gibt ja keinen Online-Shop. Das ist ja das Problem. Ob ich mich da stundenlang anstellen will, weiß ich nicht. Aber die Chance, dass ich mich anstellen könnte, ist gegeben, denn ich werde nach Madrid fliegen tatsächlich. Endlich mal wieder einen Spanien-Trip machen. Und ich habe auf der Agenda, habe ich unter anderem Atletico gegen Inter, das Champions League-Rückspiel. Und dann ist am Wochenende Atletico gegen Barça im Metropolitana. Und am gleichen Wochenende ist unter anderem Rayo gegen Betis und Getafe gegen Girona. Also aus Madrid-Besuchssicht durchaus knackige Spiele, nur es sind noch nicht alle terminiert. Also man weiß noch nicht, Samstag, Sonntag, wann, Montag vielleicht auch Freitag, muss man mal gucken. Aber auf jeden Fall, ich habe es definitiv ins Auge gefasst, all die genannten Spiele zu besuchen, wenn sich's ausgeht, wenn das klappt. Aber bei Rayo sind die Chancen halt am geringsten, weil, wie gesagt, keine Tickets online kaufbar, weil du dich anstellen musst. Und du weißt ja, wie diese Tortur ist. Ob ich die auf mich nehmen will, I don't know.
Ja, ich habe auch schon 4 Stunden angestanden und das hat dann nicht geklappt. Dann haben die Schalter zugemacht, weil dann ist ja erstmal Siesta. Aber schlussendlich habe ich es noch hinbekommen. Ich glaube, das so ein bisschen zu dem Thema freier Fall, Krise bei Rayo. Ich glaube, dieser Hype ist so ein bisschen vorbei. Deswegen weiß ich nicht, ob die Spiele aktuell ausverkauft sind. Aber ich schätze mal, dann kriegt man auch am Spieltag oder dann, wenn das Spiel am Sonntag ist, kriegst du bestimmt auch noch am Samstag eins, dann vielleicht mit nur einer halben Stunde anstellen oder so. Also ich glaube, mittlerweile ist der Bedarf, die Nachfrage wieder eher gedeckt und es ist vielleicht eher möglich, gegen Betis an Tickets zu kommen. Es ist ja jetzt kein Derby gegen Atletico oder so, von dem her glaube ich, kannst das machen. Aber wenn du jetzt schon erzählt hast hier, Atleti Barça, Rayo Betis und Getafe gegen Girona, das könnte jetzt noch mehr Touristen anlocken, wenn du da schon 3 Partidas hast. Mal gucken, was noch Leganés macht. Die sind ja auch immer als Tabellenführer in Besuch wert, hatte ich ja gerade. Also,
stimmt. Ja, muss ich dann die Footballogy-App mir entweder besorgen oder dich damit nerven, wo überall Spiele sind. Also ja, ich werde von Mittwoch bis wahrscheinlich Montag da in Madrid sein. Also was ist das dann? 13. März bis 18. glaube ich. Und cool, da eine schöne Fußballwoche machen. Ich war ja seit 2019 nicht mehr in Madrid.
Da, wo wir uns kennengelernt haben.
Genau, für uns ja ein besonderes Datum, weil wir uns da ja kennengelernt haben. Und quasi dieser Podcast erst dadurch entstand, dass wir uns da in Madrid, oder im Nachhinein natürlich entstand. Aber auf jeden Fall ja, seitdem nicht mehr in Madrid gewesen. Von daher wollte ich das mal wieder machen.
Damals die 2 Klassikos.
Ne? Genau, das waren die 2 Klassikers, richtig.
Im alten Bernabéu, da wirst du auch Augen machen, wenn du vor dem neuen Bernabéu stehst.
Ja, die haben aber kein Heimspiel. Also ich hätte es versucht zu besuchen, ja, auch als Barca-Fan, aber ich bin ja auch, ne, Fußballfan, ich besuche ja auch einfach gern Stadien und will da Spiele mitnehmen. Und Real Madrid hat aber keinerlei Heimspiel in dieser Woche. Also Champions League ist ja eh, ne? Versetzt terminiert, haben sie ja auch nicht gegen Leipzig. Und am Wochenende haben sie ein Auswärtsspiel. Also Bernabeu wird nicht klappen.
Wobei, aber das wird für dich dann schon zu spät sein. Es ist dann im März noch ein Spiel im Bernabeu. Das ist die Nationalmannschaft, die empfängt Brasilien. Und zwar aber am 26. März, da bist du schon wieder weg, ne? Ja, aber ne, als kleine Empfehlung, wenn noch jemand vor Ort sein sollte, 26. März im Bernabeu, das erste Länderspiel. Also da muss dann auch das Ding mal langsam fertig sein. Taylor Swift kommt bald und viele andere Konzerte, NFL im nächsten Jahr, okay. Ja, ja. Aber da ist schon, gibt's viele Termine.
Die Sporthauptstadt Europas, Madrid, hatte ich neulich gelesen auf Twitter.
Nur ein Champions-League-Finale wird es nie geben.
Wieso nicht?
Ja, Ceferin und Super League und alles.
Chaos. Ach, Quatsch. Nein, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, da ist was gegeben. Also wenn hier... Wenn dich immer alle anschreiben, wenn du vor Ort bist, würde ich mich natürlich auch freuen. Also ich bin auch mit Basti, einem Kumpel vor Ort. Und von daher, wenn ich da in Madrid bin, ist ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ist ja noch ein Monat hin, aber gerne auf das ein oder andere Kaltgetränk mich anschreiben, würde ich mich freuen. Aber ist ja noch Zeit. Ich werde es noch 2-3 Mal erwähnen in den nächsten Wochen hier im Podcast.
Und es sind immer Patreon-Star, notfalls der Niklas. Den habe ich jetzt auch ein paar Mal getroffen und jetzt in Leipzig natürlich auch wieder. Also das ist immer ganz witzig. Und dann können wir auch vielleicht, wenn wir schon hier beim Bernabeu kurz waren, da bleiben. Denn ja, du hast jetzt gesagt, klar, Partidazo hier, Sevilla Atletico und bei euch waren ja auch irgendwie ein paar Türchen. Ich würde aber mal sagen, das, was Real Madrid gegen den FC Girona gezeigt hat, das war eins der dominantesten, besten, fehlerfreiesten Spiele, was ich je gesehen habe. Girona war nicht gut, aber sie waren auch nicht so schlecht. Sie hatten einfach nicht den Hauch einer Chance gegen ein defensiv wie offensiv so eiskaltes, effizientes, konzentriertes Pressing, dann mal wieder gehen lassen und dem Gegner den Ball überlassen, verschieben, langer Ball, schnell machen, langsam Kontrolle. Das war wirklich ein traumhaftes Spiel für mich als Real Madrid-Fan sowieso, aber ich glaube auch als neutraler Fan hat man sich gesagt, so alter Schwede, was macht Real Madrid da mit dem Tabellenzweiten, mit der besten Offensive der Liga bis dahin? Jetzt hat Real Madrid gleich viele Tore und das ohne alle 4 Innenverteidiger mit irgendwie, wer war's, Carvajal und Tchouaméni in der Innenverteidigung, haben die keinen einzigen Schuss zugelassen gegen Dovbyk und Co. Hut, alle Hüte ab, die ich irgendwo hier in der Nähe habe. Das war ein Wahnsinnsspiel, meiner Meinung nach.
Ja, eine Meistermacht-Demonstration, wenn man so möchte. Madrider Meistermacht-Demonstration. Wir überlegen, ob das der Folgentitel wird, aber wird sich natürlich anbieten. Wirklich hätte ich auch nicht gedacht, vor allem als ich dann die Aufstellung gelesen habe, beziehungsweise ein bisschen vorher, ne, dass alle Innenverteidiger ausfallen und in Girona, also ich hatte ja auch auf Real Madrid getippt, schon vorher, ohne zu wissen, dass sie diese Abwehrprobleme haben.
Und dann ist am Spieltag Rüdiger ausgefallen, also muss es auch
kurzfristig ändern. Genau, dann dachte ich mir, vielleicht hat Girona doch eine Chance, vielleicht war ich zu negativ eingestellt, nenne ich es jetzt mal. Ja. Aber dass sie dann überhaupt keinen Auftrag haben. Ne? Die beste Offensive, die ja gerade offensiv so oft überzeugen in der Liga, also dass sie, wenn sie dann 3-2 verlieren oder meinetwegen 4-2 oder so, hätte ich auch nichts gesagt. Ja. Ne? Also wenn die Abwehr quasi Reals Angriffswucht nicht standhält, okay, aber dass die sowohl die Defensive Gironas keinen Auftrag hatte und auch sie vorne nichts zustande brachten gegen Carvajal und Tchouaméni, einen Mittelfeldspieler und einen Außenverteidiger in der Innenverteidigung. Das ist dann auch einfach zu dünn. Und das ist dann, wie gesagt, eine Machtdemonstration von vorne bis hinten. Hätte ich so jetzt so auch nicht gedacht, vor allem von der Art und Weise her. Wie gesagt, wenn am Ende Real dann, was weiß ich, 3-0, 4-2, whatever gewinnt, okay, Schlagabtausch und dann ist man... hat man mehr Firepower, ist abgezockter, ist routinierter, alles gut. Aber dass Girona da offenbar, so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob man Kaninchen vor der Schlange sagen will, aber die hatten ja wirklich in diesem Topspiel, wo jeder dachte, das wird ein geiler Schwergewichtsboxkampf, die wurden ja auf die Bretter geschickt. Eigentlich 5-mal, ne?
Ja, das Bartstöppelchen in der Suppe, der Elfmeter.
Also das war ja wirklich ein Knockout sondersgleichen und das hätte ich so nicht gedacht. Also ich hätte wirklich gedacht, dass Girona zumindest besser Fußball spielt, mehr den Ball laufen lässt, selbst zu Torchancen kommt. Denn ganz ehrlich, wenn man vor ein paar Wochen gesehen hat, was Almeria im Bernabeu geschafft hat, die ja zweimal in Führung gegen die gut spielten und das ist der grottenschlechte Tabellenletzte, der noch keinen Sieg hat, dann denkt man ja schon, dass Girona zumindest fußballerisch was entgegenhalten können wird. Aber nee, von Anfang bis Ende Machtdemonstration Real Madrid.
Das ist die Sache mit der Konzentration, der Motivation bei Real. Wenn die irgendwie Topspiel irgendwo drüber steht, wenn die wissen, das ist ein Titelkonkurrent, der kommt hier zu uns, wenn wir das gewinnen, dann haben wir jetzt quasi 6 Punkte Vorsprung. Es sind 5, aber direkter Vergleich hat der Real mit 7-0 entschieden, also es sind 6 Punkte. Dann ist das eine andere Mannschaft, als wenn dann nur der Tabellenletzte, wenn dann nur Sheriff oder wer auch immer ins Bernabeu kommt. Das war genau dieses Real Madrid. Und das war auch nicht nur die Mannschaft Real Madrid selbst, wo alle wirklich ein Riesenspiel gemacht haben. Toni Kroos, Kamavinga, sensationell, was sie auch defensiv, aber vor allem ist Vinicius dieser Spieler, der hier und da mal ein bisschen Larifari, ne, gegen Getafe, Soria angeschossen am Boden, gegen Las Palmas, die zwei Lupferversuche, ein bisschen auch für die Galerie, für TikTok spielt manchmal, aber Spitzenspiel, das war schon im Supercoppa-Finale, wo er den Hattrick gemacht hat und jetzt kommt, wie gesagt, der Tabellenzweite, die haben die Chance, Vorsprung auszubauen und der macht wirklich nicht nur 4 Torbeteiligungen, da war ja jede Torbeteiligung hatte eine geile Sache dabei, ob das sein Traum Außenrissvorlage war, ob das die Balleroberung war vom 4., das Solo gegen 3 vom 3., natürlich sein Rechtsschuss beim 1., das war von ihm ja auch so, okay, heute mache ich, der hat kurz hier den Nacken knack-knack gemacht und komplett abgeliefert, also ich vergebe immer danach meine Noten und es gibt ganz selten, dass ich meine 10 gebe, er hat eine 11 bekommen, weil das so unfassbar gut war, einfach 100% fokussiert und da hoffe ich, dass man so ein bisschen was auch in die Nähe der 100% kommt gegen Leipzig, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, als neutraler La Liga-Fan, glaube ich, ist man auch etwas ernüchtert nach diesem Wochenende, denn das könnte der langweiligste Titelkampf, also Titelkampf ist ja schon das falsche Wort, ja, das langweiligste Titelrennen aller Zeiten sein. Ne? Jetzt haben wir den 24. Spieltag, Real hat virtuell 6 Punkte Vorsprung wegen direktem Vergleich vor Girona. Barca ist ja völlig aus dem Rennen, weil sie ja wieder gepatzt haben, reden wir gleich drüber.
Klassiker kommt ja noch.
Ne? Ja, aber von daher gibt es ja gar kein Titelrennen und wir sind am 24. Spieltag. Also das ist wirklich in den letzten, aus der Erinnerung heraus, in den letzten 10, 15 Jahren dann wahrscheinlich das langweiligste Titelrennen seit langer, langer Zeit. Also so sehr euphorisch jeder Madrilene sein kann, zu Recht natürlich, aus neutraler Sicht, boah, ist das jetzt ein Dämpfer, ne? Also Was schauen wir jetzt Rest der Saison?
Oh, ich glaube, Kampf um die Champions-League-Plätze. Aber Lukas hat schon auch gefragt, so ist die Meisterschaft entschieden. Mathematisch natürlich noch nicht. Da muss ich jetzt natürlich hier korrekt sein, juristisch. Ne, nicht, dass man mir sagt, aha. Aber ich glaube, das war auch einfach, psychologisch so ein Dämpfer für Girona, dass sie da so geerdet wurden auf einmal, wirklich komplett auseinander vermöbelt wurden und gezeigt, hey, ihr wollt euch mit uns anlegen, na gut, kommt, wir zeigen euch mal, wie das geht, wie man hier Meister werden will. Deswegen wird jetzt, glaube ich, Girona, die werden jetzt nicht komplett auseinanderbrechen, aber werden da jetzt, erstmal gucken, irgendwie, ne, Champions League Qualifikation war auch vorher schon das Ziel. Also die sind ja froh, wenn sie es nach international schaffen erstmal. Das gab's ja, glaube ich, auch noch nie. Und deswegen werden die ja jetzt, glaube ich, nicht mehr groß noch nach vorne schauen, sondern eher gucken, kann Barca da noch was aufholen? 5 Punkte Rückstand, Atletico ist 8 Punkte dahinter. Wie gesagt, ich glaube, da hat einfach Real Madrid auch bewusst dem Gegner nachhaltig Schaden zugefügt. Ich meine, Couto hat ja nach dem Spiel sogar geweint, wurde auch getröstet von den Madrilenen. Das war ja wirklich die pure Dominanz, die Real Madrid hat wirklich mit dem Gegner gemacht, was sie wollten und beinahe dann noch das 5-0, ne, wenn Joselu mal Güler den Elfmeter gegönnt hätte. Aber also Meisterschaft eigentlich schon entschieden. Das würde mich sehr wundern, wenn es das gibt. Und ich glaube auch von Statistiken hat das kein Gegner so, denn so ein Vorsprung wurde da, glaube ich, noch nicht hergegeben, zumindest nicht gegen Girona. Wenn jetzt Barca irgendwie 5 Punkte dahinter wäre, ist das was anderes, weil du hast noch das direkte Duell, den Klassiko, aber das darf sich jetzt Real Madrid nicht mehr nehmen lassen, zumindest darauf können wir uns einigen.
Nee, werden sie auch nicht. Für mich ist der Titelkampf entschieden oder die Meisterschaft.
Der Kader ist eng und 4 Innenverteidiger Ausfälle.
Nochmal, Barcas Chance wäre gewesen, da jetzt Profit daraus zu schlagen, dass die beiden da oben sich die Punkte gegenseitig wegnehmen und sie haben wieder das Gleiche gemacht, was du seit Wochen siehst gegen die Almerias und Villarreals der Welt. Sie können einfach so schlecht, oder sie verteidigen so schlecht, sie können überhaupt nicht verteidigen und selbst gegen dieses Granada konntest du am Ende nicht gewinnen und kassierst 3 Gegentore. Ich glaube, ich habe in der Vorschau nachgeschaut, Granada hat ja erst einen Auswärtspunkt gehabt und 8 der 11 Spiele, die sie verloren haben, haben sie zu 0 in der Fremde verloren. Musst du dir vorstellen. Also, du hast ja da nicht gegen eine offensivstarke Mannschaft 3-3 gespielt zu Hause, ne? Gegen Real Sociedad oder was weiß ich wen, oder gegen den Vorletzten, der 2 Siege auf dem Konto hat, der einen Auswärtspunkt auf dem Konto hat und der 80% aller Auswärtsspiele zu 0 verliert, ja? Und dann kassierst du 3 Gegentore, bist 2-mal in Rückstand, gibst selber einen Rückstand her und spielst dann nur 3-3. Wie viele Beweise braucht es noch, dass dieses Jahr absolut verkorkst ist und dass Barca gar nichts mit der Meisterschaft zu tun haben wird? Und die Tabelle lügt ja auch nicht. Es sind ja 10 Punkte. Also es ist ja nicht mal realistisch. Es wäre vielleicht noch ein bisschen, man hätte ein bisschen dran glauben können, wenn sie das gewonnen hätten. Aber auch da sind, und dann gewinnst du ja den Klassiker, ne? Weil dann hättest du virtuell auf 5 rankommen können. Aber nein, Meisterschaft ist entschieden. Ja, keine Frage für mich.
Ja, Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon mit Barca weitermachen. Wir hatten eigentlich noch die Frage zu Girona, weil ich hätte bei, ja, bei Barca haben wir auch viel zu bekommen. Wir machen noch schnell Girona jetzt Thema. Können die Vizemeisterschaft oder brechen die jetzt auseinander, auch was du da meinst? Weil ich glaube, so von der rein, von der, dass sie überhaupt so überperformen, auch von den XG-Werten, die haben ja eigentlich mehr Tore, als sie haben müssten und weniger Gegentore, als sie haben müssten, so rein vom, von diesem Expected allem, dass sie da überperformen. Ich glaube, das wird jetzt einfach sich ein bisschen einpendeln und ich glaube, mein Take ist dann in dem Fall sogar, wenn die erstmal die Europa-League-Qualifikation sicher haben, was ja jetzt schon bald dann auch sein dürfte, ich glaube, dann brechen sie ein, dass es dann echt noch eng wird mit Platz 4. Also, dass sie dann, wir hatten ja schon öfter die letzten Jahre, dass irgendwie Real Sociedad lange auf 2 oder 3 waren. Am Ende kamen dann doch noch Barca, Real, Atletico und haben sich noch oben eingependelt, die Top 3. Ich glaube da, dass eben Atletico, Barca zumindest noch Girona einholen können, weil dann irgendwo noch, wann noch dieser psychologische Effekt dazukommt. Du hast noch die Rückspiele gegen Girona, auch wenn da Girona jedes Mal vier Tore gegen Atletico, Barca gemacht hat. Aber ich glaube, Girona wird dann noch nach Europa-League-Qualifikation, wenn dann ist, glaube ich, geht so ein bisschen der Druck weg. Ich glaube, dann brechen sie ein bisschen ein und mit Glück können sie sich dann auf Platz 4 halten. Hängt davon ab, was der Athletic Club und die anderen machen, aber ich glaube, Barca und Atletico werden sie noch überholen, einholen. Mal gucken.
Ich bin mir da nicht so sicher, ja, muss ich ehrlich sagen, weil dafür schwächeln die beiden Großen einfach zu sehr. Ne? Mhm. Und vor allem darfst du nicht vergessen, Girona hat keine englischen Wochen, weil sie nicht europäisch spielen und die anderen beiden eben schon. Kann natürlich auch bald zu Ende sein.
Ja, genau. Also,
ne, mit Neapel und Inter sind das auch einfach schwere Kaliber und die Form von Barca und Atleti ist auch nicht so prickelnd, dass du sagst, nee, diese schweren Spiele gewinnen sie unbedingt oder setzen sich durch. Also das kann dann im April auch vorbei sein mit den englischen Wochen, auch für die beiden. Aber unterm Strich glaube ich schon, dass Girona gefestigt genug ist. Also ja, Real Madrid war jetzt eine Nummer zu groß. Ist ja auch keine Schande, ganz ehrlich, ne? Ist ja jetzt nicht schlimm, Gottes Willen. Ich glaube trotzdem, dass sie so fußballerisch gefestigt sind, dass sie genügend Spiele gewinnen werden am Ende. Natürlich ab und zu lässt sie mal Punkte hier mal auswärts und da mal einen Stolper und gewinnst ja auch zu Hause nicht immer, aber dass sie genügend Punkte holen werden, um am Ende in den Top 4 einzuziehen. Also das glaube ich schon. Ich glaube, Girona schafft die Champions League. Natürlich kann dann Barca vielleicht überholen oder nicht, aber ob die jetzt Zweiter, Dritter, Vierter werden, das macht ja auch keinen Unterschied, glaube ich, für Girona. Also ich habe da nicht jetzt so Sorge, dass du sagst, oh, die brechen jetzt völlig ein durch diesen K.O. im Bernabeu und jetzt geht alles schief und jetzt gewinnen sie 8 Spiele in Folge nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee.
Völlig einbrechen meine ich jetzt auch nicht. Ich habe mich nur daran erinnert, wie so ein bisschen wie Barca letzte Saison auch so leicht am Überperformen, als dann die Meisterschaft fix war, was die dann an Gegentoren kassiert haben, dass es dann eben überhaupt nicht mehr lief. Und ich glaube, so ein bisschen könnte dann Girona auch noch ein bisschen ins Struggeln kommen. Aber gut.
Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/tiki-taka-podcast.
Wir gehen mal rüber zu Barca, denn eigentlich, ich habe das Spiel so nebenbei laufen lassen und dann so nach 40 Minuten meine Notizen angefangen. Und dann wollte ich eigentlich sagen vom Wegen, weil da wäre ja fast das 2-0 gefangen. Das wurde ja dann auf der Linie weggekratzt und es sah offensiv, also ich fand gar nicht so schlecht sah das aus. Und da wollte ich eigentlich anfangen hier in dem Podcast von wegen, boah, guck mal, der Xavi-Effekt ist doch da jetzt. Nach seinem Rücktritt 3 Siege und das auch teilweise spielerisch überzeugend. Also er ist ins Risiko gegangen von wegen, verkündet seinen Rücktritt und die Mannschaft zeigt eine Leistung und es gibt eben den erhofften Effekt, dass sie jetzt auf einmal eher dahinter steht und es wieder ein bisschen besser läuft. Jo, das hat sich jetzt mit dem 3-3 gegen Granada, dem erneuten Wahnsinn, wie ja schon gegen Villarreal, das war ja hanebüchen defensiv schon wieder, hat sich das dann doch ein bisschen dieser erhofft, den Effekt, den man sich, glaube ich, erhofft hat durch diese ehrlichen Rücktrittsworte, hat sich das dann erledigt. Das war wild, sehr wild, zu wild.
Zu wild, ganz genau, zu wild. Offensiv spielen sie besser mittlerweile, finde ich flüssiger, ne? Haben ja auch 3 Tore in Alaves geschossen oder bei Alaves. In Bilbao ja im Pokal 2-mal getroffen, auch gegen Villarreal 3 Tore, 4 Tore in Betis, ne? Das zeigt ja schon auf, ja, wir spielen wieder besser mit Ball im offensiven Drittel, aber gegen den Ball im eigenen Drittel oder generell, die Restverteidigung ist ja bodenlos schwach. Ja. Da muss ich mir ja einfach jetzt wieder wiederholen. War ja gegen Girona schon das Gleiche, war gegen Villarreal das Gleiche und offenbar, ja, gibt es keine Entwicklung, keinen Lerneffekt, nichts, dass es gegen diesen Tabellenvorletzten solche Probleme haben, 3 Gegentore kassieren, auf die Art und Weise. Ja, es waren natürlich auch gut gemachte Tore, also Granadas Leistung soll man ja auch nicht schmälern, ja, nicht falsch verstehen, die haben das auch toll gemacht, waren auch eiskalt, ja. Ne? Also große Leistung von Granada, aber das darf dir nicht passieren, dass du so viele Chancen zulässt. Beide hatten am Ende übrigens 11 Torschüsse. Ne? Also ist ja eh auch ein bisschen, genau, ist ein bisschen wenig ja eigentlich für Barca sogar in einem Heimspiel, aber der Gegner darf doch keine 11 Torschüsse haben, das gibt's ja nicht.
Nicht der Tabellenvorletzte.
Das ist viel zu viel. Also gegen den Ball ist das viel zu wenig, viel zu schwach für Barca. Restverteidigung. Egal wer da spielt, muss der mittlerweile sagen. Jetzt war ja sogar Araujo mal auf der Bank. Und die Abwehr war ja auch vogelwild. Also ob da Inigo Martinez ist jetzt zurückgekehrt, gab auch keine Stabilität. Ob jetzt der eine Rechtsverteidiger spielt. Der Stegen zurück. Da dachte man ja auch, das war ja so ein bisschen der Hoffnungsträger, weil Iñaki Peña ja ab und zu eben doch ein bisschen... wirkte wie
Ersatztorwart.
Oder ich hätte jetzt fast gesagt wie ein Schülertorwart, aber ist natürlich ein bisschen gemein. Ja. Also man dachte auch, oh, der Kapitän ist zurück, das Ding, der Rückhalt. Ja, der arme Kerl konnte auch nichts machen. Ne? Wurde auch von der Abwehr im Stich gelassen. Hat ja auch ein, zwei Mal so ja sogar gut gehalten. Ne? Also Barcas Defensive oder Spiel gegen den Ball, das beginnt ja schon immer mit dem Gegenpressing nach Ballverlust. Ne? Das haben sie jegliches, ja, Können verloren, sage ich jetzt mal, zu letzter Saison. Für mich völlig unerklärlich und deswegen kannst du ja natürlich argumentieren, warum soll denn Barca nicht noch mehr einbrechen, weil um den Girona. Da gibt es ja auch genügend Anzeichen zu sagen, ja, die kriegen es ja gar nicht auf die Reihe, ne?
Hat Florian gefragt, ob Barca überhaupt mit der Form die Champions League Plätze halten kann. Also in der Form jetzt nicht, aber
genau. Das kann nicht sein. Ich finde das eine berechtigte Frage, ne? Warum Girona kritisieren, weil sie jetzt das eine große Spiel im Bernabeu mal verlieren. Barca hat jetzt mehrere Spiele gezeigt, dass sie es einfach nicht gebacken bekommen. Und der psychologische Effekt, den du ja angesprochen hast bei Xavi, den ich ja schon gesagt habe, ob es den gibt, eher, naja. Eher im Negativen, ne? Ja. Der hat sich jetzt auch nicht eingestellt. Hat sich jetzt auch nicht eingestellt. Von daher, das war ja eh so ein bisschen die Patrone von Xavi, weil komplett zurücktreten ist ja eigentlich ausgeschlossen. Eigentlich, sage ich, ne? Klammer auf, Klammer zu. Wer weiß, wie es noch weitergeht. Aber das war ja so ein bisschen die Platzpatrone, ne? Und die hat jetzt auch keinen gewünschten Effekt. Man sollte ja schon denken, aus den Spielen Osasuna, Alaves und Granada kannst du jetzt wenigstens mal 3 Siege einfahren. Ein bisschen.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Ruhe einkehren, ne? Und dann mit frischem Optimismus in die Champions League gehen. Aber dieses Granada-Spiel war wieder ein...
Das ist...
Ja, Rückschlag.
Ja, das ist auch... Da auch schon mal Hut ab, Chapeau an unseren Kajakfreund Sven. Der hat nämlich, glaube ich, als einziger hier auf Unentschieden getippt. Alle anderen sehe ich hier nur Siege und auch deutliche Siege mit einmal 3-4 Toren Unterschied. Das war zu erwarten gegen dieses Granada mit nur einem Punkt auswärts. Und am Ende haben die genauso viele Abschlüsse wie Barca. Und das, obwohl Granada ja auch mehr nur verteidigt hat. Und trotzdem hat der Barca zu wenig dann am Ende hinbekommen. Das ist schon wirklich wild. Und man kann vielleicht auch mal patzen, wie es jetzt auch Real Sociedad hatte oder Atletico, wenn du davor Copa hattest oder danach Champions League hattest. Aber Barca hat jetzt auch wieder eine freie Woche gehabt und nächste Woche jetzt auch noch frei, bis es dann in der übernächsten Woche nach Neapel geht. Also es ist schon sehr, sehr schwer erklärlich, wie das jetzt zustande kommen sollte. Und jetzt spinnen wir das nochmal ein bisschen weiter mit der Xavi-Frage, weil du bist jetzt nächsten Samstag so ein bisschen bei deinem Angstgegner in Vigo. Und dann musst du Mittwoch nach Neapel. Wenn du jetzt beide Spiele nicht gewinnst, was macht dann Laporta? Also, was glaubst du?
Will ich eigentlich gar nicht drüber nachdenken müssen, um ehrlich zu sein. Das sind übrigens sogar nicht nur die nächsten 2 Spiele unbequem, sondern die nächsten 4. Zu Vigo, nach Neapel, dann kommt Retafe. Die sind richtig gut drauf in der Saison. Die sind ekliger als jemals zuvor. Da hast dich auch regelmäßig schwer getan gegen die. Vor allem
aber jetzt ist Damian Suarez wirklich weg.
Ja, aber Bordalas ist da. Und gegen Bordalas Retafe haben sie sich immer schwer getan. Ja, auch in Heimspielen übrigens, ne? Nicht nur in Retafe. Und dann spielst du mal wieder in Bilbao, wo du ja auch nicht ganz so gerne auftrittst. Dann zu Hause gegen Mallorca, die werden wieder mauern. Und dann kommt Neapel und dann musst du zu Atletico. Also die nächsten Wochen, Monate, das ist jetzt ein ganz, ganz schweres Pensum und von daher kannst du es auch weiterziehen. Da sind einige Spiele dabei, die du wahrscheinlich nicht gewinnen wirst, da bin ich ganz ehrlich. Oder wo du es sehr, sehr schwer haben wirst. Aber es, also allein wenn sie in Neapel gewinnen würden, das würde mich enorm überraschen. Also ich würde jetzt schon ein 1:1 unterschreiben, also mit Handkuss im Hinspiel in der Champions League in Napoli.
Klar.
Und wie gesagt, Celta ist auch immer Wundertüte. Also übrigens ist Celta genauso ein Gegner, wo ich sage, wenn da das Spiel 3-2, 2-2, 3-3, 2-3 ausgeht, das wäre ein typisches Spiel. Ne? Celta, Barca, Wahnsinn, ja. Tore auf beiden Seiten, Iago, Aspas, ja. Doppelpack, Dreierpack, dies, das.
Immer wieder.
Ja. Da könnte ich mir so ein verrücktes Spiel vorstellen, aber gegen
Granada nicht.
Granada und vor allem davor Almeria, das müssten doch eigentlich bequeme Siege sein. Mhm. Wenn sie das nicht hinkriegen, dann sehe ich ein bisschen schwarz für die nächsten Wochen oder dann mache ich mir schon Sorgen, wie es da weitergeht und dann werden wir weiter über Xavi reden.
Wenn die Champions League Qualifikation weg, dann wackelt, dann muss er weg. Aber wen willst du dann holen? Du hast jetzt, wie gesagt, auch nicht mit Marquez so eine Identifikationsfigur feuerwehrmäßig, die du sofort holen könnte, wie wenn jetzt bei Real ein Raul wäre, der irgendwie noch ein bisschen die Mannschaft, glaube ich, erreichen könnte. Deswegen ist das für Laporta schon, Xavi wird noch Kredit haben, keine Frage, aber wenn wir das so weitergesponnen haben und dann vielleicht auch gegen direkte Konkurrenten, Atletico, Athletik, dann irgendwie erst in der Tabelle, die dich überholen, dann müsste was passieren. Aber
ja, also wenn du eine Prediction willst, dann glaube ich, bevor er entlassen wird, wird er nochmal zurücktreten und zwar direkt zurücktreten. Ja. Dass er sagt, wenn es jetzt wirklich schief geht, lasse er in Vigo zum Beispiel nicht gewinnen und danach in Neapel verlieren. Mhm. Dann glaube ich, wird er eher dafür sorgen, dass der nächste Impuls der endgültige Schlussstrich dann ist. Ja. Oder zumindest wird es so kommuniziert werden, aber er ist ja cool genug. Mhm. Der spürt ja auch, was da für Dinge vorgehen. Und dann würde er sagen, ja, bevor wir hier noch tiefer ins Klo greifen, dann ziehe ich den Schlussstrich und versuche, da dem Verein so zu helfen. Also ich glaube, ich würde eher sagen, er tritt zurück, als dass er entlassen wird, wenn es wirklich nochmal schief gehen sollte in den nächsten Wochen.
Unser Patron Marcel hat mir noch geschrieben, ich lese nur vor, sag Alex, Xavi Kedate. Lass ich mal so stehen. Und danach hat uns auch noch Lukas geschrieben, da geht es jetzt um eine Spielszene, das war das zweite Tor, sehr schickes Tor, von Lamine Yamal, wo er meint, war das ein Foul, bin gespannt, was Alex dazu sagt. Ich würde erstmal sagen, da hat auch ein Callejon, glaube ich, viel draus gemacht. Das hat mich ans Hinspiel erinnert. Da gab es eine Doppelszene, wo erst der eingewechselte Vallejo fällt und dann Callejon, wo beide irgendwie, da war ein Foul. Und ich glaube, Barca hat dann getroffen. Kann man schon laufen lassen. Natürlich berührt Lamine Yamal da den Gegenspieler, aber.
Aber auch den Ball.
Ja.
für mich war es, ich habe es nicht als Foul wahrgenommen. Und dass Callejon aus solchen Aktionen gerne viel sterbender Schwan mäßig was macht, ist auch bekannt. Vor allem im Hinspiel war es ja gar nichts. Ich kann mich dann erinnern, dass er auch rumgeheult hat, weil er einen Luftzug gespürt hat. Das war ja überhaupt nichts von der Nähe. War für mich kein Fall. Gab es vielleicht andere Aufreger, der gehört für mich nicht dazu.
Wenn der Lamine Yamal halt mit Tempo reingeht, da kann er nicht vorher abbremsen und fragen, gibst du mir bitte den Ball? Das ist Fußball. Also das war mir dann jetzt auch zu wenig und ist dann auch, glaube ich, zu wenig für den Videoschiedsrichter, da mit einzugreifen. Aber ist, glaube ich, jetzt auch nicht in Spanien die ganz große Polemika. Das ist da, was ist das 3-3? Ich weiß schon gar nicht mehr. 3-2 wahrscheinlich eher.
Ja, ich glaube, es war das 3-3, ja. Übrigens, Yamal ist der einzige Hoffnungsschimmer, den man so hat, gerade im Barcelonismo, ne? Dass du da, also auch im negativen Sinne, dass du so abhängig bist von einem 16-Jährigen, ist ein Armutszeugnis, wenn man ehrlich ist. Ne? Also was ich da auch...
Gündogan war schon auch ziemlich gut, muss man
sagen. Nee, ich sage ja nicht, dass jeder andere schlecht war, aber einfach nur, dass er der beste Offensivspieler ist, der Dinge kreiert, der ohne den offensiv einfach sehr, sehr wenig zusammengeht. Ja. Natürlich auch verletzungsbedingt, ne? Weil Torres und Felix aktuell verletzt sind und Lewandowski braucht natürlich Zuspiele, der kreiert dann eher die Tore vorm Tor, hat ja ein schönes Tor geschossen, das eine zumindest. Aber dass Yamal quasi dein Offensiv-Creator ist, wenn du so willst, ne? Ein 16-Jähriger, das kann ja auch nicht sein, Leute. Also das ist schon auch Armutszeugnis für Barca, so sehr man natürlich den Spieler loben muss, ne? Dann ist das nächste Supertalent da am Himmel, aber das kann nicht sein, dass das jedes Spiel fast schon dein wichtigster Offensivspieler ist, ohne den einfach wenig zusammengeht, weil wenn der nicht, ne, Szenen kreiert durch Dribblings, durch Läufe, durch Finden, durch Schüsse, durch Tore sogar, dann kriegst du wenig zusammen. Das ist, muss man sich auch Sorgen machen. Aber ist natürlich einerseits ein Lob für Yamal, aber andererseits sehr viel Kritik an Barca.
der Mannschaft selbst, ja, okay. Hast du noch was zu Barca? Sonst können wir rübergehen, noch ein bisschen Champions League Vorschau machen und da ja, können wir auch gleich anfangen mit dem, was hier Real Madrid vor sich hat. Schon wieder in Leipzig. Für mich ist das jetzt in irgendwie anderthalb Jahren das dritte Mal, weil die Stadt so schön war, war ich zwischendurch nochmal da. Ich glaube, für Luis reicht's dann auch, der ist wieder zum dritten Mal mit, jetzt mit seinen zwei Jährchen dreimal Leipzig. Es ist nett hier, es ist ein schönes Städtchen. Ich freue mich, wie gesagt, auch viele Fans zu treffen und ja, vielleicht kann man sich auch darauf freuen, dass Real Madrid wieder zumindest versucht, eine Machtdemonstration zu zeigen oder zumindest, ne, wir wollen zumindest mal 98-99% fokussiert, konzentriert diesmal sein, ein solides Hinspielergebnis einfahren. Sie haben ja vor anderthalb Jahren in Leipzig, haben sie ja hier verloren, das vorletzte Gruppenspiel, da waren sie fast schon sicher Gruppenerste, deswegen hat das 2-3 damals keine Auswirkungen gehabt, aber trotzdem hast du gemerkt, oh, Leipzig kann schon auch Druck machen, Leipzig kann die schon auch mit Heimvorteil ein bisschen überlaufen, überraschen. Bei Leipzig ist natürlich im Kader viel passiert. Seitdem, auch jetzt nochmal im Wintertransfermarkt, wo auch Forsberg und Werner weg sind, aber die Neuen schlagen ja voll ein. Also nicht nur in Xavi Simons, Šeško und so weiter. Das ist ja, da wächst eigentlich ganz gut was zusammen. Trotzdem haben sie, was war das, die letzten 6 Pflichtspiele nur eines gewonnen. Also da eine kleine Formdelle, Ergebniskrise. Nichtsdestotrotz ist hier Real Madrid der Favorit, nicht nur dank dieser Machtdemonstration gegen Girona. Und ja, ich freue mich auf ein nettes Spiel, weil mitspielender Gegner, da kann Real Madrid auch dann ganz gut austeilen, sage ich mal, diese Räume nutzen,
speziell oh ja. Vinicius. Oh ja, das können sie. Und Leipzig ist aktuell überhaupt nicht gut in Form. Ne? Sind richtig, richtig schwach in dem Kalenderjahr bisher. Ich glaube, ein Spiel gewonnen, 3 verloren, jetzt auch wieder nur ein schwach oder sehr enttäuschendes 2-2 in Augsburg. Ja. Also Leipzig hat seine Form völlig verloren, die sind auch in der Krise. Und wenn Real Madrid damit so viel Selbstvertrauen kommt, dann kann man sich hier, glaube ich, einen Auswärtssieg schon gut vorstellen. Ja. Ich glaube aber, es wird ein Gegentor geben. Also ist ja trotzdem kein leichtes Spiel und Leipzig keinesfalls zu unterschätzen mit Olmo, mit Xavi Simons, ne? Ja. Šeško, also Offensivwaffen haben sie einige. Und nochmal ohne Innenverteidiger auftreten wird, glaube ich, nicht zu null enden.
Nacho ist zurück immerhin, aber der war jetzt auch nicht die Bank.
Ja,
der
okay, ist okay. aber also ich sehe definitiv ein Gegentor. Ich könnte mir vorstellen, dass Real Madrid am Ende aufgrund der Klasse, der abgezockt hat, auch des Selbstvertrauens dann vielleicht 2-1 gewinnt. Aber Leipzig sollte sich zumindest diesmal besser anstellen in den letzten Wochen. Aber nochmal, die sind so schlecht drauf. Es wird einen nicht wundern, wenn dieses Spiel nach dem Hinspiel, also diese Paarung, diese Matchup, schon ein bisschen halb entschieden ist, also wenn Real schon das Hinspiel gewinnen sollte, weil sie einfach so gut drauf sind. Wobei, bei Real Madrid fehlt natürlich auch Bellingham, ne?
Ja, genau. Also du hast insgesamt sogar 5 Ausfälle, jetzt Bellingham auch noch. Das ist immerhin so ein bisschen, wo ich sagen kann, wie schon jetzt gegen Girona, wow, da 4 Innenverteidiger ausfällen und mal eben noch der beste Torwart der Welt. Dass da aber die Mannschaft dann irgendwie so eine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung rausnimmt und wenn schon alle irgendwie gegen Real tippen und denken, oh, das wird nichts, die können doch jetzt, das gewinnt Girona, dass sie dann eben so erst recht es allen zeigen wollen. Und sowas ein bisschen erwarte ich jetzt auch, wenn dann auch noch Bellingham ausfällt. Ich meine, der beste Torjäger bei Real Madrid und beste Vorlagengeber auch noch, war ja ganz gut drauf gegen Girona jetzt auch. Das wird schon interessant. Viele Fans, glaube ich, fordern trotzdem, auch wenn Nacho jetzt zurück ist, dass weiter Carvajal und Tchouaméni innen verteidigen, weil sie das so gut gemacht haben. Aber kann jetzt auch nicht immer gut ausgehen und ein Carvajal kann man auch noch rechts gebrauchen oder Tchouaméni im Mittelfeld. Also da bin ich mal gespannt, wer da neben Nacho spielen wird. Vielleicht alles, vielleicht wirklich Carvajal mit Tchouaméni, Nacho und dann Mondi. Und vorne bestimmt Vinicius Rodrigo, wahrscheinlich mit einem Brahim dahinter, aber da sage ich, die sind mir drei alle zu verspielt zusammen oder zu wenig im Strafraum. Also da bräuchte man eher, wenn man so zwei Verspielte hat wie Vinicius Rodrigo, dann eher noch einen José Lu im Strafraum, aber das glaube ich wird nicht passieren. Trotzdem, egal wer da spielt, 5 Ausfälle bei Real, ich glaube keiner bei RB ist da Real aktuell der große Favorit sogar. Ich würde ein 2-0 tippen, also ohne Gegentreffer. Aber ja, mir ist schon klar, dass ein Xavi Simons schon auch ganz gut motiviert sein wird, nicht nur wegen Barca-Vergangenheit.
Also ohne Gegentreffer würde mich überraschen bei der Abwehr. Da muss Gegenwehr wird schon geben für Leipzig. Vielleicht hat Real Madrid dann am Ende einen Lucky Punch. Jetzt völlig überrascht wäre ich von dem Unentschieden übrigens auch nicht. Weil ich einfach glaube auch, dass Real damit leben könnte. Dann geht's halt, dann spielst du halt 1-1, 2-2 und dann haust du halt im Bernabeu 4-1 weg. Also dass sie weiterkommen, da mache ich mir gar keine Zweifel. Und im Rückspiel, glaube ich, wird es dann auch deutlicher. Und ob du jetzt 2-1 gewinnst oder 1-1 in Leipzig dann am Ende spielst, sollte keinen Unterschied machen, wer am Ende ins Viertelfinale einzieht.
Ja. PSG gegen Real Sociedad hatten wir schon so grob zu Beginn. Dann haben wir natürlich noch am Dienstag Kopenhagen gegen Man City. Puh, viel Glück. ihr Dänen, aber das könnte wehtun. Beides könnte wehtun, denen. Na, schauen wir mal, wenn dann, ob das nicht zweistellig ausgeht. Im Nachhinein Rückspiel natürlich, mal gucken. Und spannender da jetzt schon dann auch Lazio gegen Bayern am Mittwoch. Die Bayern jetzt natürlich mit etlichen Ausfällen und haben mal irgendwie eine Lehrstunde bekommen von Bayer Leverkusen. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, da sieht man mehr Reaktionen von wegen, wenn sie müssen, dann liefern sie auch. Aber da hat es ja dann irgendwie auch an allen Ecken gefehlt gegen Leverkusen. Also nicht, dass sie da noch auch in ein Loch, also mir ist egal, aber nicht, dass da die Bayern dann auch noch in ein richtiges Loch fallen und dann irgendwie gegen Lazio rausfallen, die ja, glaube ich, auch keine gute Saison spielen. Aber ja,
ist, glaube ich, nur der 8. in Italien, aber diese Bayern sind verwundbar, sind schlagbar. Ich tippe 1-1. Ich sage, Lazio holt da ein Remis und dann wird sich Bayern in der im Rückspiel zu Hause in der Allianz Arena durchsetzen. Aber ich glaube, jetzt werden sie noch ein bisschen zittern und nochmal unzufrieden sein und nochmal medial ein bisschen über Tuchel getuschelt werden. Ja. Ich tippe 1-1,
ja. Oh, ja, schön, schön. Das könnte doch, dann brennt der Baum noch ein bisschen mehr und mal gucken, ob da nicht Tuchel für euch frei wird, für Barca oder so im Sommer. Aber ist noch weit weg.
Hauptsache nicht Hansi Flick, ne? Wie manche Gazetten ja jetzt schon Rumore, um Gottes Willen.
Ey. Bringt sich in Stellung.
Ja, hör auf, ey. Wollte ich auch gar nicht erwähnen, absichtlich, weil das, da schaudert es mich. Nee.
Okay, was haben wir denn noch jetzt so? Irgendwas Champions League Vorschau oder?
Nee, aber ich habe abschließend was in eigener Sache. Ich war zu Gast im ZDF-Format Bolzplatz auf YouTube vom geschätzten Kollegen Manu Thiele.
Da war ich auch, ja.
Da war die Aufnahme Ende vergangener Woche und ich glaube, die Folge müsste irgendwann jetzt Ende dieser Woche rauskommen.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach, wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben, denn Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann, die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Auf YouTube. Also habt das mal im Blick, wenn ihr da ein bisschen über Barca informiert werden wollt. Es war eine Sondersendung, wenn man so will, über den FC Barcelona, warum es da nicht läuft. Ne? Mhm. Und genau, da war ich als Experte quasi zu Gast. Mhm. Also wer da Interesse hat, behaltet da mal den Account im Blick.
ZDF Sportstudio, glaube ich, der Kanal ist das.
Bolzplatz gibt es auf YouTube, glaube ich, als eigenes. Ja, ist der Sportstudio-Kanal?
Sportstudio-Kanal, so heißt es, glaube ich, da.
Ja, war auch ja letztens mit. Genau, und das Format heißt Bolzplatz, genau. Mhm. Und da, ich glaube, immer Donnerstag kommt die Folge. Mhm. Also es müsste diesen Donnerstag kommen, wenn ich mich nicht täusche. Genau.
Mhm. Cool, das ist schon mal gut. Wir hatten bei den Tipps eben schon Sven erwähnt, der, glaube ich, als einziges hier den Girona-Punkt getippt hatte. Antonio dagegen hat die meisten Punkte gesammelt mit 17 Zählern. Oh, wenn ich bei dir sehe, ich habe dich überholt mittlerweile. Guck mal, ich habe 9 Punkte geholt, du nur, darf ich das sagen, 2 Pünktchen. Immerhin bist du bei deinem Real-Girona-Tipp noch treu geblieben, hast nicht gesagt, nach Rüdiger Ausfall, ach, unentschieden.
Schwarzes Wochenende.
Es geht ja noch was, wir haben ja noch Almeria gegen Athletic am Montagabend, also müssen weiter auch Marco und Fabi Manita oben aufpassen, die sind aktuell die beiden Führenden mit jeweils 373 Punkten. Simon abgerutscht auf Platz 3, ein Pünktchen weniger. Also das ist weiter, ist ein bisschen spannender vielleicht als in der Liga, der Meisterschaftskampf. Heute eben Almeria gegen Athletic, dann Dienstag RB gegen Real Madrid. Mittwoch ist Real Sociedad bei PSG. Freitag geht es in der Liga weiter mit Villarreal gegen Getafe. Wir haben dann am Samstag haben wir, was ist das alles? Atletico ist gegen Las Palmas im Einsatz. Celta empfängt Barca. Am Sonntag ist dann auch nett. Valencia gegen Sevilla, nett. Und Real Madrid bei Rayo Vallecano zum kleinen Mini-Derby. Und dann war es das schon wieder. Dann sind wir mal unter der Stunde geblieben. Hä?
Ja, ist auch mal wichtig. Auch mal wichtig. Vor allem musst ja du weiter. Heute ist ja PK in Leipzig alles. Oh, ja. Also du hast ja noch einiges zu tun. Von daher, it's a wrap, würde ich sagen. Reicht für heute. Wir entlassen dich. Ich übernehme den Schnippelrest in der Folge hier.
Sehr schön, sehr schön.
Ja. Und dann viel Spaß auf jeden Fall allen Madrilenen, allen Madridistas, die dich treffen dürfen müssen.
Müssen vor allem.
Werden.
Ja, und Fotos mit mir machen. Jetzt frage ich mal die anderen alle, komm, lass mal ein Foto machen oder was auch immer. Ja, das könnte lustig werden mit den Streams. Mal gucken, wie man alles so sieht von den Nasen, ob da Niklas, Marcel, René und Co. wer alles, Pascal nochmal dabei ist. Also freue mich auf eine coole Zeit und da kriegt ihr bestimmt auch auf Social Media viel mit, auch bei Tiki Taka. Und ansonsten hören wir uns dann ja wahrscheinlich wieder nächste Woche Montag. Mal gucken, nach was für Krisen und Formdellen, was wir da alles zu bereden haben. Also euch eine schöne Champions League Woche. Hasta la próxima. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Servus.
Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/tikitakapodcast.